Ja, sehr verehrte Damen und Herren, einen schönen guten Morgen. Ich bedanke mich ganz herzlich wieder bei Harald Bodenschatz und Harald Kegler für diese Einladung, am heutigen Tag hier zu einem Höhepunkt dieser Reihe, nämlich zur Planungskultur, zu sprechen. Ich fand das auch sehr schön, von Rainer Nagel zu hören, wo wir heute in der Planungskultur stehen, und zwar nicht am Ende unserer Diskussion, sondern am Anfang. Und natürlich auch herzlichen Dank dafür, dass wir durch Frau Schneider und Frau Lomscher jetzt so direkt in die heutigen Fragestellungen hineingehoben wurden. Ich fand es auch sehr schön, dass Sie am Schluss nochmal betont haben, welchen ausdrücklichen Wert auch unser wissenschaftlicher Beitrag in der Frage bedeutet. Und dass Sie am Schluss auch nochmal gesagt haben, diese großräumliche Perspektive, vor der wir jetzt stehen, muss noch mit konkreten Vorstellungen, auch mit konkreten Wohnformen, mit konkreten Bildern bestückt werden. Und da möchte ich vorab nochmal darauf hinweisen, das ist im Grunde das große Anliegen, für das wir vom AIV seit vielen Jahren zusammen mit Harald Bodenschatz und Tobias Nöfer, der heute auch hier ist, und ich uns einsetzen, nämlich dass Berlin 100 Jahre nach der Gründung Groß-Berlins wieder einen Wettbewerb auslobt, der konkret die Weiterentwicklung der Stadt auch mit Projekten bebildern und in eine öffentliche Debatte einfließen lassen soll. Und ich hoffe, wir haben heute auch die Gelegenheit, hier über dieses Projekt, das ja noch nicht gesichert ist, nochmal zu sprechen. Aber das ist nicht meine heutige Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, Sie zurückzuheben in die Planungskultur Berlins. Ja, und die Frage nach der Berliner Planungskultur, die führt uns unweigerlich an die Anfänge der städtebaulichen Kultur Berlins zurück, zurück zu seiner Entstehungszeit ins Mittelalter. Planungskulturell war das Hochmittelalter in Europa, man kann sagen, die Hochzeit der Stadtideale. Die Entstehungszeit kompakter, räumlicher und baulich geschlossener Städte in stärkster Abgrenzung zur Landschaft. Planungskultur im Hochmittelalter, auch im Falle von Berlin, war das komplexe Ineinandergreifen von Wassertechnik, Wehrtechnik, Bautechnik, Baurecht und natürlich auch von ästhetischen Idealen. Im Vorfeld der Entstehung Berlins wurden zunächst 5 langgezogene Blockstreifen zwischen Stadtgraben und Spree sorgfältig eingemessen und, wie uns die Bodenarchäologie inzwischen belegt, in regelmäßige Parzellen aufgeteilt. Das mittelalterliche Berlin wuchs also keineswegs, wie man oft denkt, planlos heran, sondern es entstand auf der Grundlage einer festgelegten Parzellenstruktur, einer hoch angesiedelten Planungskultur des Hochmittelalters. Mit dem Zeitalter des Barocks und der Anlage der Stadterweiterung durch Dorotheen und Friedrichstadt von 1658 und 1674 war die Phase der landesfürstlichen Planungskultur in Berlin angebrochen. Die internationale Planungskultur stand ganz im Zeichen der Idealstädte. Ich sage international, weil nicht nur europäische Städte wie beispielsweise Turin 1618, sondern auch amerikanische Städte wie Philadelphia 1682 dem Planungsmuster des Grids folgten, wie die Anlage der Friedrichstadt eben auch. Der Idealplan war gezeichnet, die Blöcke wurden eingemessen und flankiert wurde dieser Idealplan von einer schriftlichen Bauordnung. Im Falle Berlins von der Brunnen- und Gassenordnung von Berlin von 1660, in der Materialien, Fassadenform, Feuerbeständigkeit und so weiter geregelt wurden. Die Planung dieser beiden Stadterweiterungen basieren nicht mehr auf einem kommunalen, sondern auf einem landesfürstlichen Planungsrecht. Mit Schlüters Plänen für den Schlossumbau erreicht die landesfürstliche Planungskultur in Berlin einen absoluten Höhepunkt. Nun greift Einzelarchitektur, Stadtraum, Gesamtstadt, Wehr- und Entwässerungstechnik ineinander wie nie zuvor. Kein Wunder, dass Schlüter der erste und vorerst letzte Architekt war, der es sowohl an die Akademie der Wissenschaften als auch die der Künste schaffen sollte. Nie sollten sich auf dem Gebiet der Stadtbau, der Stadtplanung die Kunst und die Wissenschaft so nahestehen. aber auch die Planung der Königsstadt, Stralauer Vorstadt, Luisenstadt und Spandauer Vorstadt waren, wenn auch längst nicht mehr so ideal geformt, unter landesfürstlicher Regie immer vorausschauend mit der Prämisse, den Schüben des Wachstums planvoll vorauszugreifen. Mit dem Abriss der Berliner Akzisemauer begann die städtische Expansion auch außerhalb des Stadtgebietes ihren Lauf zu nehmen. Zwar nicht im Süden auf der kölnischen Feldmark, wo langwierige Separationsverfahren den Grundstücksverkauf noch bis 1850 behinderten, aber vornehmlich auf der nördlichen Berliner Feldmark. Als in den 1840er Jahren sich insbesondere entlang der Ausfallstraßen zungenförmige und planlos wuchernde Vorstädtchen entwickelten, beauftragte die Staatsregierung 1827 Oberbaurat Johann Karl Ludwig Schmidt, Erweiterungspläne für die Gebiete außerhalb der Stadtmauern aufzustellen. 1830 legte er seine Planung in 4 Abteilungen vor. Wir sehen hier die Abteilung für das Köpenicker Feld des heutigen Kreuzbergs, während die 5. Abteilung rund um das Pulvermühlengelände im Norden zunächst noch liegen blieb. 1840 wurde Peter Josef Linné mit der Planung des Pulvermühlengeländes und der Köpenicker Feldmark beauftragt. Doch anstatt Einzelplanungen vorzulegen, verfasste er im selben Jahr 1840 seine projektierten Schmuck- und Grenzzüge von Berlin mit nächster Umgebung. Linnés Projekt bildete einen ersten Versuch, die sich formal disparat entwickelten Teilgebiete außerhalb der Stadtgrenzen Berlins unter einem einheitlichen Gesamtplan als konsistenten Stadtraum aus Plätzen, Alleen, Uferpromenaden, Bassins und Kanälen zusammenzuhalten. Nach der Intronisation von Friedrich Wilhelm IV. Sollte dieses Projekt jedoch erstmal fallen gelassen werden. Ganz anders verhielt es sich damit Hobrechts Stadterweiterungsplan, den Herr Nagel heute bereits erwähnt hat. Der Plan: Um 1860 erhielten zahlreiche europäische Großstädte große Umbau- und Erweiterungspläne. Ab 1857 die Planungen für den Stadtumbau von Paris. 1859 erhielt Wien einen großen Umbauplan nach dem Wettbewerb für die Wiener Ringstraße. Im selben Jahr der Cerdà-Plan für Barcelona. Und 1862 erhielt auch Berlin einen groß angelegten und weit vorausschauenden Stadterweiterungsplan. Planungskulturell war der Hobrecht-Plan weitaus mehr als ein Fluchtlinienplan. Er war ein Werk der integrierten Stadttechnik, dachte den Baustein des Blocks, des Mietshauses und der funktionalen und gesellschaftlichen Mischung mit. Überdies aber war er auch ein Plan, der die Konsistenz des Stadtraumes aus Straßen und Plätzen über alles stellte und dem großen Vorbild Paris in nichts nachstehen wollte. Der Plan war vorausschauend für 50 Jahre angelegt und regelte das Wachstum engräumlich und kompakt auf lediglich 88 Quadratkilometern Stadtfläche. Sogar für das immense Bevölkerungswachstum Berlin in der Zeit der Hochindustrialisierung ab 1890 schuf der Plan die nötigen Voraussetzungen. Auch der Flächenbedarf der Großindustrie stand in keinem grundsätzlichen Widerspruch zur Hobrechtschen Planung. Aber ein Faktor brachte die bewährte Stadterweiterungsplanung des 19. Jahrhunderts insgesamt völlig außer Rand und Band. Das war nämlich die Eisenbahn. Sie zerschnitt den Hobrecht-Plan, zerfaserte das Lineament der heranwachsenden Stadt und sprengte das städtische Verhältnis von Raum und Zeit. Auf dieses Phänomen der Entkörperlichung der Stadt und ihrer Expansion in die Region bot die altbewährte Fluchtlinienplanung des 19. Jahrhunderts kaum Lösungen. Noch eine weitere juristische Neuerung stellte die Berliner Planungskultur ab 1875 vollkommen auf die Probe. Die Verabschiedung des preußischen Fluchtliniengesetzes. Das Gesetz übertrug nämlich die Planungshoheit vom Staat auf die Kommunen. Für Berlin bedeutete dies, dass der Polizeipräsident nicht mehr über kommunale Grenzen hinweg in der Lage war, zusammenfassende und übergreifende Pläne zu beauftragen, sondern dass nun die Kommunen innerhalb ihrer eigenen Grenzen isolierte Detailpläne aufstellten. Berlin war aber keine einheitliche Kommune, wie wir wissen, sondern bestand faktisch aus über 140 Einzelkommunen. Als verspätete Umsetzung der Steinschen Städtereform wollte das Gesetz die Rechte der Städte stärken, aber man hatte versäumt, die Wirkung des preußischen Fluchtliniengesetzes auf Großstädte wie Berlin aus planerischer Perspektive zu berücksichtigen. Nicht nur die beängstigten Folgen dieses Kompetenzwirrwarrs, sondern auch die Feststellung eines fehlenden Planungsinstrumentariums veranlassten 1907 die Vereinigung Berliner Architekten, eine Schrift herauszugeben mit dem Titel »Anregungen zur Erlangung eines Grundplanes für die städtebauliche Entwicklung von Berlin«. Diese Schrift führte nun erstmalig das Ausmaß der zu erwartenden Flächenentwicklung auf über 1000 Quadratkilometer Fläche vor Augen, in dunkelrot eingezeichnet die bereits bebauten Flächen 1907, in rosa die zur Bebauung freigegebenen Flächen. Die Anregungen legten aber nicht nur den Finger in die Wunde der Berliner Planungszuständigkeiten, sondern zeigten in einer Zusammenschau auch auf, wie in einem internationalen Kontext bereits eine neue Kultur der großräumlichen Planung heranreifte. Etwa in Wien. Die Donaumetropole hatte 1892 großflächig eingemeindet, im selben Jahr einen Wettbewerb für einen Generalregulierungsplan ausgelobt, der zur Festlegung von Bauzonen, das sehen wir oben, führte, der aber auch zur Festlegung eines Wald- und Wiesengürtels links unten führte. Gleichzeitig hatte der Wettbewerb aber auch die Debatte um die Architektur der expandierenden Großstadt stark angeregt. Rechts zeige ich Ausschnitte aus dem Wettbewerbsbeitrag von Otto Wagner. Dann war da München, wo im selben Jahr 1892 ein Wettbewerb für die Stadterweiterung ausgelobt worden war. Hier der erstplatzierte Beitrag von Karl Henrici, der die Stadtentwicklung der bayerischen Landeshauptstadt bis heute, kann man sagen, nachhaltig mit diesem Plan geprägt hat. Oder ein Blick über den Teich, auch Washington, die Stadt, die 1902 durch Daniel Hudson Burnham und Frederick Law Olmsted einen Gesamtplan erhalten hat, mit dem sie über die Ebene der Grünraumplanung der Gesamtstadt bis zur Architektur vorgedrungen waren. 1905 kündigte sich also im internationalen Städtebau eine neue Kultur des maßstabs- und disziplinübergreifenden Planens an, die für den Berliner Wettbewerb Maßstäbe setzen sollte. Die Anregungen hatten also auf eine internationale Bewegung aufmerksam gemacht. Im Oktober 1908 folgte die Auslobung des Wettbewerbs Groß-Berlin. Schon allein der erste Satz der Ausschreibung leistete einen eminent wichtigen Beitrag in der wissenschaftlichen Grundlegung eines neuen Planungsverständnisses innerhalb einer modernen Disziplin Städtebau, in dem das Preisausschreiben von den Bewerbern verlangte, einheitlich großzügige Lösung zu finden, sowohl für die Forderungen des Verkehrs als für diejenige der Schönheit, der Volksgesundheit und der Wirtschaftlichkeit. Angeregt von diesem neuen fachübergreifenden Disziplinverständnis war kurz zuvor, also beinahe zeitgleich an der TU Berlin, von den Beteiligten der Programmkommission Felix Genzmer und Josef Brix das sogenannte Seminar für Städtebau aus der Taufe gehoben worden, das sämtliche wissenschaftlichen Disziplinen rund um den Städtebau in regelmäßig stattfindenden Kolloquien zusammenführte und in Form von Publikationen verfügbar machte. Insbesondere aber leistete das Wettbewerbsprogramm einen wichtigen Beitrag zur Integration einer modernen Planungskultur, in dem die Wettbewerbsaufgabe maßstabsübergreifend gestellt wurde. Vom Riesenmaßstab in 1 zu 60.000 bis hin zum konkreten einzelnen Stadtraum im Maßstab 1 zu 10.000 und 2.000. Auf dieser Grundlage machten sich die Preisbewerber ans Werk. Max Berg, der im Dezember 1908 zum Stadtbaurat von Breslau berufen worden war, fand, nachdem er sich die Wettbewerbsunterlagen angeschaut hatte, die Idee einer orts- und maßstabsübergreifenden Herangehensweise für den Gesamtraum vollkommen überzogen. Er nahm also nicht am Wettbewerbsverfahren teil, sondern arbeitete in seinem eigenen Maßstab 1 zu 140.000 im Format A3, einen skizzenhaften Entwurf für die Gesamtregion in der Grundform eines dreiblättrigen Kleeblattes aus und veröffentlichte diesen in der Zeitschrift Dürerbund. Was Max Berg da tat, war schon etwas völlig Neues und Kaltschnäuziges. Ohne sich mit der bestehenden Stadt in einem etwas kleineren Maßstab weiter zu beschäftigen, skizzierte er über sie hinweg, als handle es sich um einen kleinen Entwurf. Mit dieser Mentalität stand er in dieser Zeit noch isoliert. Nur gut, dass er seinen Vorschlag nicht einreichte, denn von den Preisrichtern wäre diese Herangehensweise sofort ausgemustert worden. Siegfried Sitte, der Sohn des berühmten Wiener Städtebautheoretikers und dem Begründer des künstlerischen Städtebaus, Camillus Sitte, ging, ganz im Gegensatz zu Max Berg, nicht vom großen Gesamtmaßstab aus, sondern vom ganz kleinen Maßstab, 1 zu 2000, an die Aufgabe heran und versah weite Teile der Berliner Innenstadt mit geschlossenen Plätzen und Raumfolgen, um die Stadt wieder abwechslungsreich, wohnlich und schön zu machen. Wie hier im Gelände hinter einem stillgelegten Anhalter Bahnhof. Den Sprung in den großen Maßstab 1 zu 60.000 hingegen machte er ganz zaghaft. Überhaupt konzentrierten sich sämtliche Vertreter eines künstlerischen Städtebaus, wie beispielsweise auch der Schweizer Architekt Hans Bernoulli, primär auf eine detaillierte Ausarbeitung der kleinen Maßstäbe 1 zu 2000 und sie vernachlässigten die großen Gesamtkarten in den Maßstäben 1 zu 60.000. Während also für Max Berg der große Maßstab das einzige Mittel war, um die Probleme der expandierenden Großstadt in den Griff zu bekommen, sahen andere die Heilung der großstädtischen Probleme beinahe ausschließlich in der Ausarbeitung konkreter, ortsbezogener Lösungen im kleinen Maßstab. Eine weitere planungskulturelle Besonderheit im Wettbewerb lässt sich unter den Vertretern der Gartenstadttheorie ausmachen, etwa beim berühmten Münchner Gartenstadtprotagonisten Peter Andreas Hansen, beim Berliner Gartenstadttheoretiker Alfred Abendroth oder beim großen Reformarchitekten und Mitglied der Berliner Gartenstadtgesellschaft Albert Gessner. Die Gartenstädtler beschäftigten sich nämlich allesamt ganz intensiv mit der Reform der Mietskasernenstadt und der Entwicklung von kleinen Gartenstadtvororten. Das Stadtzentrum hingegen klammerten sie beinahe aus. Und am eindrücklichsten sieht man dieses Ausblenden des Stadtzentrums und dieser partielle Blick auf die Stadt bei Albert Gessners großer Vogelschau. Er blickt hier vom Kreuzberg, der hier unten liegt, in Richtung Müggelsee und zeigt, wie er die Berliner Mietshausquartiere einer tiefgreifenden Reform unterzieht und wie er die künftigen Gartenvororte in die Berliner Wald- und Seenlandschaft einfügt. Das Stadtzentrum aber klammerte er vollständig aus. Der Wettbewerb Groß-Berlin aber sollte eine neue, moderne Planungskultur auf den Weg bringen, die aus dem Blick für die Gesamtregion die Ebenen des Verkehrssystems, des Siedlungssystems und des Grünraumsystems in einem Gesamtplan zusammenführen sollte. Von diesem Gesamtplan aus sollten die Verfasser hinab in die kleineren Maßstäbe blicken und für sämtliche Bestandteile der Großstadtregion, also für Zentrum, für Stadtquartier und für die Vororte eine zusammenhängende Lösung vorschlagen. Für seinen Vorschlag, dem Gessner das Motto »Werde der wohnlichste Wohnort der Welt« verlieh, erlangte er lediglich einen zweiten Ankauf. Eine derartig integrierte Lösung, nach der die Auslober gesucht hatten, erhielten sie mit dem Entwurf »Wo ein Wille, da ein Weg«. Das Entwerferteam war interdisziplinär angelegt. Aus dem Wasserbauingenieur Max Kontak, dem großen Künstlerarchitekten Bruno Schmitz, der durch Kyffhäuser und Völkerschlachtdenkmal bereits berühmt geworden war, und durch die Verkehrskoryphäe Otto Blum. Blum dachte den Grundplan für die Stadtregion von Berlin vollkommen aus der Führung der Wasserstraßen und Großindustrieanlagen. Denn nach seiner Auffassung waren dies die Elemente, die am kostspieligsten und am trägsten und auch am stärksten von der Topografie abhängig waren. Sie bildeten für ihn den Grundbaustein der Großstadtplanung. Ausgehend von den großen Wasserstraßen sah er insbesondere im Norden und im Nordwesten Berlins große, das sieht man hier, große Industrie-, Militär- und Eisenbahnflächen vor und reservierte nicht nur diese großen Flächen, sondern zudem auch große zusammenhängende Wald- und Wiesenflächen vor der Bebauung. Auf dieser Basis fügte er den neuen Flächenplan als integralen Großplan ein. Diese integralen Großpläne, die übrigens keineswegs schematisch sind, sondern teilweise bis ins minutiöse Detail die komplexen Betrachtungsebenen in einem einzigen Plan vereinen, sind eine wirkliche Spezialität dieser Blütezeit des Städtebaus um 1910. Durch die Hinausverlagerung großer innenstädtischer Industrie-, Eisenbahn- und Militärflächen wurden nun insbesondere in der Berliner Innenstadt zwischen Gesundbrunnen und Tempelhof riesige Flächen frei, und genau auf diese Gelegenheit hatte der Architekt im Team Bruno Schmitz gewartet, um das künftige Groß-Berlin mit einem neuen monumentalen Zentrum zu versehen. Wir sehen hier seinen Vorschlag für einen neuen Südbahnhof südlich vom Potsdamer Platz mit diesem Uhrturm, und hier schlägt Bruno Schmitz auch das erste städtische Hochhaus in Berlin vor, das uns bekannt ist, am Potsdamer Platz auf der Spitze des Josti-Geländes. Wir sehen hier seinen Entwurf für die Ausgestaltung des Nordzentralbahnhofs, hier um das Reichstagsgelände mit Militärakademie, und auch hier wieder diese weithin sichtbaren Turmelemente in seinem Entwurf. Dieses Arbeiten vom großen Maßstab hinab in den kleinen, konkreten und architektonischen Maßstab, ja, das gefiel der Jury sehr. Und dass der Schritt vom großen Plan in die Konkretheit des architektonischen Projektes gelang, das lobten sie auch. Doch an zwei Punkten kamen den Preisrichtern große Zweifel. Zum einen glaubten zahlreiche Mitglieder des Preisgerichtes nicht daran, dass eine so zersplitterte Gesellschaft wie diejenige um 1910 überhaupt noch in der Lage wäre, sich solch großartige, monumentale Stadträume zu bauen. Viel schwerer aber wog ein disziplinärer Vorwurf. Zwar hatte sich die Gruppe intensiv und besonders virtuos auf architektonischer Ebene mit dem Stadtzentrum beschäftigt, mit den Quartieren und Vororten hingegen kaum. Dies kritisierte die Jury und verlieh der umfangreichen Arbeit lediglich einen vierten Preis. Genau an diesem Punkt war die Arbeit des Nationalökonomen Rudolf Eberstadt, des Architekten Bruno Möhring, des Verkehrstechnikers Richard Petersen einen deutlichen Schritt weitergekommen. Zunächst einmal hatte Petersen das bestehende Schienenverkehrssystem Berlins genau analysiert und in einer Planüberlagerung zwischen dem Schienenverkehrsplan des Berliner Großraums und dem Siedlungsplan, hier im Hintergrund rot eingeblendet, festgestellt, dass das radiokonzentrische Eisenbahnsystem beinahe völlig von selbst über Jahrzehnte ein sternförmiges Siedlungssystem herbeigeführt hatte. Nun ergänzte Petersen in Zusammenarbeit mit Rudolf Eberstadt das bestehende Schienenverkehrssystem durch einige wenige zusätzliche Bahnlinien, gepünktelt eingetragen, insbesondere durch eine unterirdische Nord-Süd-Durchmesserlinie von Potsdamer Platz bis zum Reichstagsgelände, und schuf mit diesen neuen Bahnlinien das Skelett eines sternförmigen Siedlungssystems, zwischen das sie nun keilförmige Grünflächen schoben, um die Siedlungszungen künftig daran zu hindern, zu einer zusammenhängenden Fläche zusammenzuwachsen. Dieses sternförmige Siedlungsprinzip, das Eberstadt und Petersen gewissermaßen der realen Entwicklung Berlins abgeguckt hatten, ging als Modell der radialen Stadterweiterung in die Planungstheorie des 20. Jahrhunderts ein und erlebt aktuell in Form des Berliner Siedlungssterns wieder eine Renaissance. Nun aber setzte der Architekt Bruno Möhring ein und nutzte, ähnlich wie sein Kollege Schmitz es getan hatte, die frei gewordenen innerstädtischen Flächen zwischen Humboldthafen und Tempelhofer Feld, die sich aus der Weiterentwicklung des Verkehrsnetzes ergaben, und arbeitete architektonische Entwürfe aus. Ja, wir sehen rechts oben, das sind die Entwürfe für ein neues Reichsforum am Reichstag, nannte er das. Für ein neues Opernhaus im Tiergarten, direkt darunter. Das liegt dann hier. Für ein neues Wohnquartier am Tempelhofer Feld. Und, dies fand die Jury besonders gut, rechts unten, für eine sogenannte gemischte Bauweise mit Blockrandbebauung und innenliegenden Arbeiter-Cottages im Außenbezirk Wittenau. Genau darauf war die Jury nämlich besonders erpicht, auf Vorschläge für künftiges Wohnen in den außerhalb liegenden Wohnquartieren. Doch immer noch fehlte der Jury ein besonders wichtiger Baustein. Die architektonische Ausformulierung des künftigen Vorortes nämlich. Denn darüber war sich die Jury einmal einig. Seit dem Moment ihrer Entstehung gehört das aufgelockerte und naturnahe Wohnen im Vorort einfach zur Großstadt dazu. Wie das Amen in der Kirche. Und weil ein Vorschlag zu dieser wichtigen Wohnform fehlte, erhielten die Verfasser mit ihrer doch sehr hoch eingeschätzten Arbeit nur den dritten Preis. Das war nämlich ein weiterer wichtiger Punkt des Wettbewerbes. Die Jury wollte nicht eine favorisierte Wohnform vorgetragen sehen, sondern suchte nach Arbeiten, die sämtliche Wohnformen im gesamten Einzugsgebiet der Großstadt durchspielte und zueinander in Beziehung setzte. Diesmal nicht vom Verkehrssystem, sondern von den Bauflächenbedürfnissen der künftigen Großstadt war die Gruppe aus dem Tiefbauingenieur Rudolf Brix, dem Architekten Felix Genzmer und den 5 Eisenbahnexperten der Hochbahngesellschaft ausgegangen. Dabei hatte der Tiefbauingenieur Brix sorgfältig herausgearbeitet, das sehen wir hier an seiner Berechnung, dass für die expandierende Metropole bis ins Jahr 2000 bei einer maximalen Stadtbevölkerung von 12 Millionen Einwohnern unter Berücksichtigung der künftig sich wandelnden Wohnbedürfnisse maximal 800 Quadratkilometer Siedlungsfläche benötigt werden würden. Diesen errechneten Gesamtflächenbedarf setzten sie nun in die Karte 1 zu 60.000 ein und hielten sich dabei sehr geschickt an die bereits bestehenden Bauflächen und Vorortkerne. Zusätzlich dazu deklarierten sie Bauflächen erster, zweiter und dritter Ordnung, sodass weitere Bauflächen in das Grünraumsystem zurückfließen könnten, falls die errechneten 12 Millionen Einwohner eben nicht erreicht werden würden. Insgesamt kann man sagen, dass keine Arbeit im Wettbewerb Groß-Berlin so sparsam mit den Bauflächen umgegangen war wie diese, aber auch keine weitere Arbeit hat mit so hohen Bevölkerungszahlen gerechnet. Auf diese Art gelang es den Verfassern, über 1200 Quadratkilometer Wald- und Wiesenflächen von der Bebauung freihalten zu können. Von hier aus aber schritten sie von der Makroebene 1 zu 60.000 in die Mikroebene 1 zu 2.000. Die Gruppe machte für insgesamt 28 einzelne Orte in 3 Bereichen, Zentrum, Wohnviertel und Vorort, Entwürfe. Dabei fragten sie sich, wie sieht das Zentrum einer künftigen Millionenmetropole aus? Wie lassen sich dichte, aber wohnliche Stadtviertel entwickeln? Und wie stellt man sich künftig das Leben im Vorort vor? Die Antwort zeigten sie nicht nur in Plänen, sondern eben auch in Schaubildern. Zwar war die Jury von der anachronistischen Architektursprache nicht so recht überzeugt, wohl aber von dieser Syntheseleistung. Das war exakt die Sorte Planungskultur, die sich die Auslober gewünscht hatten. Eine maßstabs- und ortsübergreifende Zusammenschau, der Schritt vom Plan in das konkrete architektonische Projekt bis hinein ins Bild. Der große Streit, der sich an dieser Stelle in Bezug auf die künftige Planungskultur des 20. Jahrhunderts entfachte, hört sich zunächst nach einer Feinheit an, wurde aber im Zuge der Preisgerichtssitzungen immer heftiger unter den Mitgliedern des Preisrichterkollegiums ausgestritten. Das eine Lager unter den Preisrichtern, hauptsächlich vertreten durch Josef Stübben, stellten sich eine künftige Planungsdisziplin vor, in der sich die Einzeldisziplinen Stadthygiene, Ökonomie, Verkehrstechnik und Ästhetik gleichberechtigt zusammenfinden und untereinander ihre Bedürfnisse in einem Gesamtplan vermitteln würden. Die Ästhetik war dabei nur eine von 4 gleichberechtigten Disziplinen, die gegebenenfalls auch einmal zurücktreten müsste, wenn andere Dinge wichtiger waren. Für diese Gruppe war die Arbeit von Brix, Genzmer und Hochbahngesellschaft ein Idealfall. Für die zweite Gruppe der Jurymitglieder sah genau in dieser additiven kompositorischen Disziplinauffassung nur eine Fortsetzung des drögen Planungstechnizismus des 19. Jahrhunderts, den es um jeden Preis zu überwinden und durch eine neue künstlerische Herangehensweise abzulösen galt. Im Mittelpunkt stand ein neuer Akteur, der Stadtbaukünstler. Wichtigster Vertreter dieser neuen Auffassung war Theodor Göcke, der zusammen mit Camillo Sitte 1904 die Monatsschrift Der Städtebau gegründet hatte. Er, zusammen mit weiteren Kollegen im Preisrichterkollegium, wie Paul Schulze-Naumburg, Bodo Ebhardt, Heinrich Seeling, Walter Kühlmann, Ludwig Hoffmann und allen voran Otto March, stellten sich für die Zukunft eine Planungsdisziplin vor, deren Einzeldisziplin unter der künstlerischen Oberleitung eines Architekten vereint werden sollte. Diese Gruppe sah ihre Vorstellung am stärksten in der Arbeit von Hermann Jansen mit dem Titel In den Grenzen der Möglichkeit verwirklicht. Schon allein wie Jansen an die Arbeit herangegangen war, ließ die Herzen der künstlerisch gesinnten Jurymitglieder höher schlagen. Jansen hatte eben nicht zuerst die Wasserwege konzipiert. Er hatte auch nicht das Schienenverkehrssystem analysiert und er hatte auch nicht den Flächenbedarf berechnet. Er war von einer künstlerischen Idee ausgegangen, nämlich der Schönheit der märkischen Wälder- und Seenlandschaft. Diese geschwungene, weiche, kurvierte Raumform hatte es ihm angetan. Auf dieser Grundlage führte er mit sanften Schwüngen und weichen Formen im großen Plan die Seen, Wälder und Wiesen des Berliner Großraums zu einer weich geformten, archipelartigen Struktur zusammen und führte dieses System wiederum über keilförmige Grünarme und Parkstreifen weit in die Innenstadt hinein. Diesem geschwungenen System legte er ein Straßenverkehrssystem aus 5 großen Ausfallstraßen unter, wobei er überhaupt der erste Städtebauer in der Geschichte war, der die Erschließung des Großraums bereits vornehmlich auf das Automobil abstellte. Darüber hinaus aber entwickelte Jansen auch für alle 3 Teile der Metropole, also für Zentrum, Wohnviertel und Vorort, städtebauliche Detailpläne und vor allem Schaubilder. Für den Berliner Vorort Rudow hatte Jansen eine romantische, zweigeschossige Reihenhaussiedlung entworfen. Mit ihrer mäßigen Dichte und ihren abwechslungsreichen Giebeln und Risaliten wirkte der kleine Vorort aber durchaus städtisch. Für ein neues Wohnquartier am Tempelhofer Feld hatte Jansen eine strengere, gleichförmigere, 4-geschossige Blockrandbebauung entwickelt, der einen deutlich strengeren Ausdruck verlieh, aber in vielen Einzelheiten, etwa durch die wieder aufscheinenden Giebel und Risalite, immer noch an die Vorortbebauung erinnerte. Für Berlins Zentrum am Rolandufer hatte er langgezogene, geschwungene Baublöcke entworfen, die jene bereits in den Außenbezirken angestrengte Gleichförmigkeit zu einer mondänen Großstadtarchitektur steigerten und doch mit ihren einzelnen Giebeln und Versätzen die romantischen Motive aus Vorort und Quartier wieder aufscheinen ließen. Jansen hatte der Großstadt damit nicht nur eine durchgängige Kontur verliehen, sondern war zu einem übergreifenden architektonischen Ausdruck gelangt. Keiner hatte mit seiner Arbeit die gesuchte Kultur einer maßstabs- und ortsübergreifenden Zusammenführung von Planung und Architektur hin zu einem Städtebau des Großraums gezeigt als Hermann Jansen. Und keiner im Wettbewerb hatte es geschafft, all diese Dinge derart stark mit einem künstlerischen Impetus zu durchweben. Nun standen sich beide Lager innerhalb der Jury beinahe unversöhnlich gegenüber. Auf der einen Seite stand die weit aufgefächerte Arbeit des eher technizistischen Teams Brix-Genzmar-Hochbahngesellschaft, auf der anderen die des Einzelkämpfers und Hoffnungsträgers eines künftigen künstlerischen Städtebaus Jansen. Die Jury einigte sich schließlich auf die Vergabe von 2 ersten Preisen. Kommt zum Schluss. Als sich abzeichnete, dass die Wettbewerbsbeiträge den Kern einer internationalen Städtebauausstellung bilden könnten, wurde mit der Vorbereitung der bis dahin umfassendsten Städtebauausstellung in der Geschichte begonnen und noch im selben Jahr 1910 eröffnet. Doch einen wirklichen Durchbruch in der Planungskultur hin zu einer integralen und stärker künstlerisch geprägten Planungsdisziplin bildete die Ausstellung nicht. Denn in erster Linie fokussierte das Ausstellungskonzept überhaupt nicht auf der Integration der unterschiedlichen Planungsbestandteile, sondern zergliederte den Gegenstand wieder in einzelne Abteilungen, nämlich öffentliche Gebäude, Verkehr, Parks, Friedhöfe, Zentren, Stadterweiterung und Gartenstädte. Eine ganz direkte Folge des Wettbewerbs war der Abschluss des Dauerwaldvertrags, aber losgelöst und nicht Bestandteil eines übergreifenden Plans. Innerhalb des beinahe machtlosen Zweckverbandes, der im Anschluss an den Wettbewerb 1912 gegründet worden war. Neben dem Dauerwaldvertrag gelang es dem Zweckverband immerhin, auch einen Teil der Großberliner Straßenbahnen aufzukaufen und zumindest auf der Ebene der Planung die Grundlage für das spätere Verkehrsnetz der BVG zu schaffen. Ja, und auch der Bauzonenplan von 1925, von dem wir im Anschluss gleich von Harald Kegler hören werden, ist eine direkte Folge dieses Wettbewerbs. Aber all diese Bestandteile blieben wieder einzeln und isoliert und nach der Gründung von Groß-Berlin im Jahre 1920 wieder auf einen sehr viel kleineren Radius von 880 Quadratkilometer beschränkt. Was der Wettbewerb Groß-Berlin planungskulturell eigentlich versucht hatte, in die Köpfe zu bringen, nämlich dass Planung eben nicht an der Gemeindegrenze aufhört, worüber wir ja auch heute schon gesprochen haben, sondern auch dazu da ist, die kommunalen Einzelplanungen unter einheitlichen Gesichtspunkten auf eine höhere Stufe zu stellen. Dies war ziemlich schnell nach dem Ersten Weltkrieg wieder abhanden gekommen. In der Disziplin Städtebau selbst zeichnete sich schon während der Nachbesprechung des Wettbewerbs Groß-Berlin eine sehr deutliche Dominanz der Verkehrswissenschaften ab. Allen voran durch Otto Blum verschärfte sich der Ton der Verkehrswissenschaftler gegenüber dem künstlerischen Städtebau, wie er im Wettbewerb Groß-Berlin, insbesondere im Wettbewerbsbeitrag von Hermann Jansen, präfiguriert worden war. Blum hatte 1907 den Ruf als Professor auf den Lehrstuhl für Eisenbahnbau an der TH Hannover erhalten, erweiterte ab 13 sein Lehrgebiet um Städtebau und Landesplanung und 1921 erschien dann schließlich dieses Buch, das ich hier exemplarisch zeige, das eigentlich ein rein verkehrswissenschaftliches Buch ist, aber den Titel Städtebau trägt. Die Verkehrswissenschaften gelangten sehr stark in den Mittelpunkt der Disziplin Städtebau. Und man kann sagen, in diesen schwierigen Zeiten, davon werden wir von Harald Kegler gleich noch mehr hören, kann man zu einer sektoriellen Rückbildung und einer stärkeren Versäulung der Einzeldisziplinen widersprechen. Der Wettbewerb Groß-Berlin, so lässt sich abschließend sagen, ist also nicht nur ein Meilenstein in der Entstehung einer modernen Disziplin Städtebau, sondern eben zugleich auch ein Höhepunkt einer kurzen Blütezeit einer aufkommenden künstlerischen Disziplin Städtebau. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Markus Tubesing.